BR Heimat. Servus.
Servus und grüß Gott, sagt auch der Evi Strehl. Heute wäre ich normalerweise nach Baden-Württemberg gefahren, wenn ich zu meinen Gästen gewollt hätte, aber sie waren so nett und besuchen mich in München im Funkhaus. Bei mir zu Gast ist heute die Spundlochmusik. 6 begeisterte württembergische Volksmusikanten, die sich der traditionellen Volksmusik Süddeutschlands verschrieben haben. Wirtshausmusik, Tanzbodermusik, feine Musik, Virtuosimusik, Musik, die Herz, Ohren und Beine erreicht. Das steht auf ihrer Internetseite natürlich. Sie haben mir eine CD zugeschickt, 2020 war das, und seitdem planen wir ein Treffen, weil mir die Musik sogar gefallen hat und jetzt endlich klappt's. 4 davon sind jetzt da. Herzlich willkommen Achim Bühler, Florian Pietsch, Wulf Wager und Mario Pfenning.
Grüß Gott.
Hallo.
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 Grüß Gott.
Damit die Leute wissen, wie das klingt, was ihr da spielt, starten wir gleich mal mit einem Spundlochstückel. Was für eins nehmen wir denn, Achim?
Die Maiglöckchenpolka. Weil es mir gut gefällt, das Stück, und das ist das erste Stück auf unserer CD.
Die Maiglöckchenpolka haben wir gehört. Gespielt wurde sie von der Spundlochmusik, Musik mit G wohlgemerkt. Und die CD, auf der dieses Stück zu finden ist, heißt Glüschstück. Was bedeutet denn das bitte, Wulf Wager, der Chef der Gruppe?
Ja, in Glüschstück steht das Wort Lust, also vielleicht das Kulinarik als Vergleich, wenn man schon satt ist und da kommt noch so ein Sahnehäubchen oben drauf, auf das man noch glüschtig ist, was man einfach so ein kleines Verlangen hat und was dann die Glückseligkeit praktisch vollständig macht, das ist praktisch das Glüschtigsein.
Ja, liebe Zuhörende, Sie merken, da habe ich einen am Mikrofon, der reden kann. Das ist eigentlich fast der Kollege von mir, Fernsehmoderator beim Südwestrundfunk, beim SWR. Zum Wulf Wager speziell kommen wir in der zweiten Servostunde, weil über den gibt es so viel zu sagen und der weiß so viel, dass der eigene Stunde braucht. In dieser ersten Stunde sind jetzt die 4 Musikanten da, die sich frei nehmen konnten heute für den Ausflug. Wulf, seit 2013 gibt es die Spundlochmusik. Du hast ja verschiedene andere Gruppen vorher auch schon gehabt. War das deine Idee, sie zu gründen?
Das war eigentlich eine gemeinsame Idee mit dem Achim, weil wir kennen uns schon seit 20 Jahren und haben schon auf Seminaren miteinander musiziert. Wir haben dann eine kleine Blechbesetzung gehabt, trotz Blech, mit 12 Mann. Und haben gesagt, wir wollen noch ein bisschen was Feineres, wir wollen noch ein bisschen noch anspruchsvoller werden für uns beide auch. Und haben uns dann einfach ein paar Musikanten gesucht, haben gesagt, lass uns eine kleine Tänzelmusik machen und gucken mal, dass wir Stücke aus unserer Region spielen, neu arrangiert, in ein bisschen neuen Stil. Und so sind wir zusammengekommen, das war die Geburtsstunde der Spundlochmusik.
Und sollte jetzt jemand nicht wissen, was das ist, ein Spundloch, kannst du uns das auch noch beantworten, bitte?
Also das Spundloch ist das wichtigste Teil am Fass. Da ist der Spunden drin, egal ob das ein Weinfass, ein Bierfass oder für uns Württemberger eigentlich nicht ganz unwichtig, der Mostfass, weil wir sind ja im größten Streuobstgebiet Europas und insofern spielt der Most da eine wichtige Rolle. Deshalb sagt man im Schwäbischen auch, meinst du magst Most, dann magst du auch mich.
Sprichst du jetzt eigentlich deinen Ursprungsdialekt oder magst du so ein bisschen ein hochdeutsches Württembergerisch?
Das, was ich jetzt gerade spreche, ist eigentlich das sogenannte Honoratioren-Schwäbisch. Also wenn ein Schwabe meint, er spricht Hochdeutsch und hört sich so an, wie man es jetzt hört. Ne? Wenn wir jetzt richtig im Dialekt schwätzen würdet, dann tätet uns, glaube ich, der halbe Freistaat Bayern nicht wirklich verstehen. Also der Mario, der kommt zum Beispiel aus der Ecke, der kommt aus Deilingen-Delkhofen, das ist in der Region der Zehntausender, also der Zehntausender Berge. Keiner weiß genau, wo das liegt, keiner war jemals dort. Und man sagt, es gibt Schnee bis in den Mai und dann ab Oktober wieder. Und der hat einen ganz eigentümlichen Dialekt, den auch wir oft nicht verstehen.
Zu deinen 5 Mitmusikanten kommen wir jetzt nach und nach. Was soll man denn für eine Dreierrunde jetzt einmal machen, Wolf Wager? Du bist ja nicht nur bei der Spundlochmusik mit dabei. Von dir haben wir auch Aufnahmen mit dem Stuttgarter Volksmusiktrio oder mit den Stefferlers Geigern. Die Hörerinnen und Hörer, wenn unser Display verfolgen bei BR Heimat, werden sie öfter diese Aufschrift schon einmal gesehen haben. Das sendet man sehr gern, weil das klingt einfach wunderbar.
Ja, schön, dass ihr alles da habt. Also fangen wir mal an mit dem Stuttgarter Volksmusiktrio. Das ist die älteste Gruppe. Dann nehmen wir die Niederle. Das ist ein Schweiner aus dem Ries. Und dann machen wir von der Steffelesgeiger den Drunter- und Drübergalopp und von der Spundlochmusik den Winterlustrheinländer. Das passt ja jetzt zur Jahreszeit.
Die Spundlochmusik haben wir gehört mit dem Winterlust Rheinländer. Und 4 von den Musikanten sind bei mir heute zu Gast. Sie wollten einmal einen kleinen Ausflug nach München machen. Mein nächster Gesprächspartner ist jetzt der Achim Bühler, der Klarinettist. Achim, du hast mit dem Wolf Wager die Idee der Gruppengründung gehabt. Bist du schon vorbelastet gewesen musikalisch?
Ja, ich habe angefangen im Musikverein mit 11 Jahren in Bissingen an der Teck, wo ich aufgewachsen bin und habe da natürlich schon mit der Volksmusik Berührungspunkte gehabt. Und den Sprung zu Danzelmusi habe ich im Prinzip dann 2002 gemacht, als ich mit dem Wulf zusammen auf einem Volksmusikseminar war in Ochsenhausen. Dort haben wir uns kennengelernt und haben eben damals dann auch gesagt, wir sollten mal musikalisch unbedingt was zusammen machen. Und haben das dann im Prinzip umgesetzt mit der Gruppe Trotzblech in Bad Cannstatt. Und dann später haben wir zusammen die Idee gegründet, dass wir ein kleines Ensemble auf die Beine stellen möchten. Möglichst so klein, dass man im Wirtshaus an einem Tisch zusammensitzen kann und im Wirtshaus musizieren kann. Und das haben wir mit der Spundlochmusik umgesetzt.
Jetzt ist in Baden-Württemberg ja nicht so eine Volksmusikszene, sage ich einmal salopp, vorhanden wie in Bayern. So kleinere Besetzungen wie die Spundlochmusik gibt es nicht allzu häufig dort, oder?
Wahrscheinlich nicht so häufig. Für mich war das jetzt der Einstieg in diese Danzelmusi im Prinzip auch nur über den Wulf Wager, wo wir uns kennengelernt haben. Und jetzt dieses gemeinsame Spielen bei Trotzblech war jetzt für mich eigentlich so der Einstieg in diese Richtung dann auch. Als wir dann zusammen musiziert haben und ich mit dem Wulf auch öfters mal unterwegs war, kriegt man natürlich dann auch Kontakte zu anderen Gruppen oder geht mal auf das eine oder andere Tanzfestle, wo man dann im Prinzip dann auch diese anderen Gruppen kennenlernt.
Von der Gruppe Trotzblech gibt es keine Aufnahmen, oder?
Nee, haben wir leider keine Aufnahme.
Du hast aber genügend andere Gruppen im Kopf, dass du dir jetzt eine Dreierrunde ausdenken kannst, auch im
Ja, für die Dreierrunde würde ich mir tatsächlich gerne wieder was von der Spundlochmusik wünschen. Als erstes Stück würde ich mir den Walzer Nummer 3 wünschen aus Haslach im Kinzigtal von unserer CD. In Haslach im Kinzigtal im Schwarzwald habe ich mal eine Zeit lang gewohnt und insofern freut es mich, dass wir auch ein Stück bei uns auf der CD haben aus Haslach. Mein zweiter Wunsch wäre Mousse au Chocolat. Von der Seehofmusik, das haben wir auch bei uns im Repertoire, bei der Spundlochmusik spielen wir immer wieder bei Auftritten und macht mir viel Spaß, vor allem halt auch, weil eine sehr schöne tiefe Klarinette dabei ist. Und das dritte Stück, das ich mir wünsche, wäre wieder ein Stück von der Spundlochmusik, nämlich das Hausmeicherle, ein Heuberger. Zwiefer.
Genau, wollte gerade sagen, für unsere bayerischen Zuhörer, ein Heuberger ist ein Taktwechsler, wie es in Bayern heißen, Zwiefache oder Bayerische. Über diese Heuberger erfahren wir dann später auch noch mehr in der zweiten Servusstunde vom Wulf Wager. Der hat sich ja dann ziemlich reingestürzt in die Forschung diesbezüglich. Danke für deine drei Wünsche, Achim.
Thank you.
Die Spundlochmusik haben wir gerade nochmal gehört auf BR Heimat am Freitagnachmittag. Meine Servus-Gäste heute sind vier der Spundlochmusikanten und vor meinem Mikrofon ist jetzt der Florian Pietsch, der Basstrompeter der Gruppe. Florian, war das für dich wie beim Achim auch ein bisschen so eine Neuentdeckung, so eine Tanzelmusik zu spielen in Baden-Württemberg?
Ja, allerdings, es war eine Neuentdeckung für mich, das in Baden-Württemberg so spielen zu können. So ein bisschen dazugekommen bin ich im Prinzip mit dem Achim zusammen, weil wir kennen uns auch schon seit 25 Jahren und haben zusammen im Kreis Jugendorchester gespielt, so ein Jugendauswahlorchester, wo von den Musikvereinen die Kinder haben mitspielen können. Und wir haben einen Ausflug gemacht in die Tschechei und da kam dann das Dreisat-Wetterfernsehen und das haben wir morgens zum Duschen angehört und den Fernseher ganz laut gedreht und das hat uns sofort gut gefallen.
Was hat euch da so gefallen?
Also die fetzige Volksmusik, die da gekommen ist, in den verschiedensten Besetzungen, das hat uns immer gleich morgens richtig wach gemacht.
Ach, das waren dann so Wetterpanoramabilder?
Ganz genau, die Musik dazu, die hat uns da so gut gefallen. Später kam dann Achim mal auf mich zu, 2006, weil ein Tenorhornist bei Trotzblech gebraucht wurde für eine Ungarnreise. Da lernte ich dann auch den Wolf kennen und darüber dann auch den Einsatz einer steirischen Harmonika bei der Musik. Er saß dann direkt neben mir und mir hat es dann auch genauso gut gefallen. Und 2013, als zwei Freunde sich die Idee überlegt hatten mit der Spundlochmusik, kam der Achim dann auf mich zu und da war ich sofort Feuer und Flamme.
Der Wolf Wager ist so richtig ansteckend, habe ich so einen Eindruck.
Ja, das kann man schon so sagen. Kann auch sehr gut überzeugen. Ja, doch. Also da war ich dann gleich dabei und mir hat es dann auch gleich gut gefallen. Den Traditionsbezug habe ich auch ein bisschen durch meinen Vater mitbekommen, über Ernst Mosch und so, was man da so gehört hat. Und
der Vater hat Radio gehört?
Radio und Platten. Also ich glaube, die ersten Singles, wo der Ernst Mosch verkauft hat, die hat mein Vater sich gleich geholt. Und auch über den Blasmusikverein und so, klar, hat man dann schon Berührungspunkte in Musik gehabt, aber so richtig mit dieser traditionellen Volksmusik kam ich dann über den Wolf und die Spundlochmusik auch so richtig dazu und auch, was man damit bewirkt, gerade wenn man zum Tanz aufspielt zum Beispiel, wenn dann der Tanzboden rauscht vor lauter sich drehenden Röcken, das ist schon toll.
Tanzt du selber auch und die anderen?
Also ich bin jetzt nicht so der Volkstänzer. Der Wolf hat mich mal in Regen auf dem Drumherum-Festival dazu genötigt, oder was heißt genötigt, es hat schon Spaß gemacht. Und hat mich mit einer Tänzerin aus der Oberpfalz verkuppelt. Die hat mich so gut führen können, das hat schon richtig Spaß gemacht. Aber ich gehe jetzt nicht zu Volkstanztreffen oder sowas.
Und deine Kameraden?
Also der Achim ist so der Volkstänzer und der Wolf auch. Der Mario und unser Gitarrist, die sind dann doch auch von der gemütlichen Schiene.
Die sind eher bieraffin. Denn.
Apropos Bier. Heute werde ja eigentlich aus zwei Gründen nach München gekommen. Erstens hier das Interview im Bayerischen Rundfunk und dann wollte ihr eigentlich weiter zum Donisel an dem Marienplatz und wollte da noch aufspielen. Aber leider hat diese Pandemie mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber das wird da auf jeden Fall nachholen, nehme ich einmal an, Florian, oder?
Ganz bestimmt, da freuen wir uns drauf.
Auch du hast einen Zettel mit einigen Wünschen dabei. Dürfen wir die erfahren?
Ja, ganz genau. Ich würde mir gerne meinen aktuellen Duschhit wünschen von der Tegernseer Tanzelmusik, der Lässige. Sehr gut zum Empfehlen morgens, wenn man aufsteht zum Duschen, da wird man gleich richtig fit. Dann wünsche ich mir von der Spundlochmusik die Gigerlkönigin, das ist so mein Lieblingsstückchen von der CD. Und dann wünsche ich mir noch vom Blechhaufen die Polka, die schöne gemütliche Polka am Kamin. Bye.
Heimat am Freitagnachmittag. Ich bin die Evi Strehl und habe vor meinem Mikrofon jetzt den Mario Pfenning, den vierten der Spundloch-Musikanten, die mich heute besuchen. Mario, und du bist es, der in so einem Gebiet wohnt, das eigentlich keiner kennt, mit diesen hohen Bergen. Wo ist denn das genau?
Ja, also so hoch sind die Berge jetzt auch nicht. Wobei, sie sind die höchste der Schwäbischen Alb. Das liegt ziemlich mittig zwischen Stuttgart und dem Bodensee. Da auf der Alp ober.
Ihr seid also nicht alle aus dem gleichen Gebiet, sondern aus wie vielen verschiedenen und trefft euch da immer in der Mitte?
Ja, wir kommen eigentlich alle aus verschiedenen Richtungen und da treffen wir uns so in der Mitte beim Wolf daheim.
Das liegt daran, dass ich der größte Weinkeller habe.
Ja, und da treffen wir uns dann auch regelmäßig zum Proben. Es ist zwar immer eine Fahrt bis nach Alteried zum Wolfheim, aber sie rentiert sich, es macht immer Spaß, die Jungs wieder zum See und zusammen zu musizieren.
Wer hat dann dich aufgegabelt für die Spundloch-Musikanten? Wer hat dich entdeckt? Der Mario spielt die Trompete und das Flügelhorn, natürlich nicht gleichzeitig.
Nein, das nicht gleichzeitig. Das kommt je aufs Stück drauf an, was jetzt dem Stück am besten passt. Ja, mich aufgegabelt, das ist eine lange Geschichte. Also Mitgründungsmitglied von der Spundlochmusik, der ist jetzt heute nicht mehr dabei, ist mein Schwager, der Mann meiner Schwester, der Herr Ralf Edelmann. Und über den hat sich irgendwie der Kontakt zum Wolf aufgebaut. Und der jetzige Tubist, der jetzt für meinen Schwager mitspielt, der kommt gar nicht weit weg von mir. Und da kennt man sich auch schon länger. Und irgendwie, als dann ein Flüglernist bzw. Trompeter gesucht wurde, sind die dann auf mich zugekommen.
Und wie bist du zu deiner Trompete und zum Flügelhorn gekommen?
Das habe ich vorab bekommen. Mein Vater war auch immer ein leidenschaftlicher Flügelhornist. Und zu Hause, sei es am Sonntag beim Frühstück, ist immer Radio gelaufen mit Blasmusik. Wie beim Flo auch schon, hat mein Vater etliche Schallplatten von Ernst Mosch. Und ja, das hat man so in die Kinderschuhe gelegt bekommen.
Und wo hast du dann lernen dürfen?
Das war dann bei uns über einen Musikverein im Ort. In Deilingen-Dellkofen. Und unser Dirigent hat auch Musikpädagogik studiert und hat dann uns Blechbläser ausgebildet. Und ja, so bin ich dann an die Trompete gekommen.
Und es fehlen noch zwei eurer Mitspieler. Wer konnte heute nicht mitfahren? Vielleicht magst du die auch gleich noch nennen.
Ja, das ist einmal unser Tubist, der Herr Dr. Andreas Kleiner. Der ist gerade am Häusle umbauen und dadurch ziemlich eingespannt. Und das andere wäre unser Gitarrist, der Jürgen Wöhr aus dem Schwarzwald. Also auch eine Strecke zum Fahren in die Probe. Die zwei konnten heute leider nicht dabei sein.
Dann grüßen wir Sie an der Stelle recht herzlich. Und jetzt bin ich gespannt auf deine drei Musikwünsche.
Ja, das wäre einmal der Walzer Nummer 6 von unserer CD, von der Spundlochmusik, das Album Glüstig. Der Walzer ist von 1903 aufgeschrieben in Furtwangen. Und ich finde es einfach immer interessant, wie so alte Musik, über 100 Jahre alt, heute neu arrangiert, trotzdem das so toll klingt. Und das zweite Stück ist die Salzachtal-Polka von der Alpenlandler-Musikante. Haben wir auch im Repertoire und ich finde es einfach ein schönes, flottes Stück. Und das dritte ist die Weise, dem Himmel sei Dank. Ich finde einfach Weise toll zum Spielen. Man kann sich richtig schön ausdrücken und das ist einfach ja, eine der schönsten Weise, wie ich finde.
Vielen Dank, Mario Pfenning. Jetzt also der Walzer Nummer 6 von der Spundlochmusik. Dem Himmel sei Dank, die Gollwurzenmusik war das gerade noch. Der dritte Wunsch vom Mario Pfenning. Ja, Wulf, sitze wieder dem Kopf der Truppe gegenüber. Du hast ein paar schöne Musikanten zusammengesucht, die auch witzig sind, denen das auch Spaß macht. Merkt man einfach durch, dass ihr eine gute Stimmung habt. Ich habe vorhin schon mal gefragt, so eine Art Tanzelmusik, das ist eher ungewöhnlich in Baden-Württemberg. In der nächsten Stunde hören wir noch sehr viel von dir, auch, wo deine Wurzeln sind und wie du langsam so in die Richtung gekommen bist, wo du jetzt bist. Wo hast du denn jetzt für die Spundloch-Musikanten die ganzen Noten her?
Also ich sammle schon seit fast 40 Jahren Volksmusik aus Baden-Württemberg, also historische, authentische Noten. Und wir haben auf unserer CD Glüchtig jetzt auch wirklich lauter authentische Sachen. Also vom Repertoire ist so, dass wir die Hälfte der Stücke etwa aus Baden-Württemberg haben, also Originalsachen. Manche haben nur wir, andere nicht. Und die anderen Sachen, die wir spielen, die andere Hälfte, sind Sachen, die eben aus der süddeutschen Volksmusik kommen, also aus Bayern, Österreich, Tirol, aber halt neu geschriebene Stücke. Wie es halt jetzt gerade läuft, vom Pixner-Herbert, von Bernhard Holl, von Kofler und Franz und so weiter und so fort. Einfach Stücke, die uns gut gefallen, natürlich auch von Peter Reichert, von der Seehofmusik, mit denen wir gut befreundet sind. Und insofern, wir haben schon den Fokus auf die baden-württembergischen Sachen. Und diese einfachen Noten, die lassen wir für uns neu arrangieren. Also der Karl Edelmann hat für uns so Sachen geschrieben und der Bernhard Holl vom Blechhaufen, der jetzt auf die ganzen Arrangements für diese CD gemacht hat. Und der hat es ganz toll verstanden, da einen eigenen Stil für uns zu finden, der eben weg ist von der reinen Zweistimmigkeit, Nachschlag, Bass, wie es eigentlich traditionell gewesen wäre, sondern dass man auch mal eine Dreistimmigkeit hat und mal einen Tonartwechsel und Gegenstimmen und so, sodass die einfachen Stücke einfach heute auch modern klingen und uns auch Spaß machen zu spielen. Das ist wichtig, weil wir sind ein lustiger Haufen. Wir sind 6 Männer, die einfach Freuden am Musizieren, die Freuden auch aneinander und miteinander zu sein, miteinander Zeit zu verbringen. Also jeder freut sich auf die Probe, auf das gute, schöne, kühle Bier bei mir. Und natürlich, wenn wir fort sind und dann mal ein paar Tage fort sind, wie auf dem Drumherum-Festival in Regen, das genießen wir sehr, kommen dann auch wieder gern und geläutert zu unseren Frauen nach Hause, aber das ist schon etwas, was man braucht. Am Anfang haben wir ja 2 Frauen auch in der Besetzung gehabt, aber unter Männern ist es einfach ein anderer Umgang. Also das ist nicht despektierlich, sondern einfach, wenn Männer untereinander sind und Musik machen und freiten, dann ist es einfach ein bisschen anders. Wenn du weißt, was ich meine.
Ich kann mir's denken. Deine eigene Beziehung zu Bayern ist in letzter Zeit noch ein bisschen enger geworden. Du bist einer der Mitautoren der Zwiefach.
Ja, da bin ich dazu gekommen wie die Mutter zum Kinde. Also natürlich bin ich gut vernetzt in der Volksmusikszene in Süddeutschland, Österreich und Tirol und so weiter. Wir kennen uns alle untereinander und da ist mir der Landesmusikrat Baden-Württemberg, für den ich viel ehrenamtlich tätig bin, ist angefragt worden, ob er nicht mitarbeiten wollte bei der Zwiefach und natürlich dann ist bei mir gelandet und ist aber nett, ist ein schöner Austausch mit den Leuten, die da mitmachen. Das ist auch bereichernd und macht einfach auch Freude und es ist wichtig, dass man auch in Textform sich mit dem Thema Volksmusik beschäftigt, nicht nur im Hören und im Musizieren.
In einer der letzten Zwiefach-Ausgaben hast du einen Artikel geschrieben, Schnitz, gesungene schwäbische Neckereien, freche Lieder einer kleinen Gemeinde auf der Schwäbischen Alb. Du warst also auch in der Feldforschung unterwegs. Darüber wollen wir uns in der nächsten Stunde noch unterhalten und auch, wie die schwäbische Fasnacht sich vielleicht von der fränkischen Fasnacht unterscheidet oder ob es da überhaupt Unterschiede gibt. Auf jeden Fall ist es sehr lebendig in Baden-Württemberg. Darauf freue ich mich jetzt dann sehr auf deine Erzählungen. Die Schlussmusik darfst du aussuchen. Wulf Wager, was hättest du denn denkt?
Also ich hätte da gern ein Stückle von meinem Freund Herbert Pixner, aber nicht von ihm selber gespielt, sondern von der Gruppe Blechhaufen, wo unser Bernhard Holt auch mitspielt, und zwar der Leck mich am Arsch.
Und sollten wir noch Zeit haben für ein zweites Schlussstück, dann müsste das natürlich wieder von der Spundlochmusik sein. Was nehmen wir da?
Dann nehmen wir jetzt eine Mazurka, und zwar eine Polka-Mazurka aus Kichlinsbergen am Kaiserstuhl.
Und damit geht's dann rüber zu den Vieri-Nachrichten. Und in der nächsten Stunde würde ich mich freuen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie noch Zeit für uns hätten. Da geht's dann ans eingemachte Tracht, Sprache, Brauchtum in schwäbisch-alemannischen Raum.
BR Heimat. Servus.
Servus und grüß Gott zur zweiten Stunde, sagt noch einmal die Evi Strehl. Nach meiner Plauderei mit den Spundloch-Musikanten in der vergangenen Stunde habe ich jetzt den Wulf Wager alleine vor mein Mikrofon gebeten. Denn über ihn gibt es so viel zu sagen, dass wir wahrscheinlich einen ganzen Doc senden könnten. Im Grunde ist der Wulf ein Kollege von mir. Er ist im Südwestrundfunk beim Fernsehen Moderator, da kommen wir jetzt dann später noch drauf. Ganz lustig ist seine kleine Vorstellung im Internet. Ein 62er Jahrgang, geboren in Stuttgart-Pliningen, Verlagsbuchhändler und Werbefachwirt, sehr gerne verheiratet, 4 tolle Kinder, 2 selber gemacht, 2 zugelaufen und so weiter und so fort. Unterhaltsamer Mundartautor und Komödiant, Moderator, begeisternde Rampensau, Tanzleiter, Spezialist für Bräuche und Fasnacht, Trachtenforscher. Und ein netter, anständiger Kerl soll er auch noch sein, steht da. Da muss ich jetzt einmal die Kollegen fragen, ob das stimmt.
Das kann man jetzt so oder so sehen.
Aber es geht schon in die richtige Richtung.
Ja. Ja, Wulf, bevor du die Spundloch-Musik gegründet hast, mit der du heute zum Bayerischen Rundfunk nach München gekommen bist, hast du schon allerhand anderes gemacht in deinem Leben. Darüber plaudern wir ein bisschen in der Stunde. Mit was lassen wir uns reinspielen?
Sehr schöne Musik, finde ich, die der Karl Edelmann macht, in allen seinen verschiedenen Besetzungen. Und ich hätte jetzt gerne ein ruhigeres Stückchen von ihm, und zwar den Tegernseer Ländler.
Den Karl Edelmann hat sich mein Gast, der Wulf Wager, als Begrüßungsstück gewünscht, den Tegernseer Ländler. Bist du sehr bayernaffin, Wulf?
Ja, schon auch. Ich bin öfters mal in Bayern, vor allem zum bayerischen Tanz, gehe ich sehr gerne, weil mir das einfach gefällt. Einfach nur Walzer, bayerisch und schottisch tanzen zu supergeilen Musikanten. Das gibt es halt in Oberbayern relativ viel. Deshalb gehen wir so ein, zweimal im Jahr. Meine Frau und ein befreundetes Ehepaar gehen wir dahin zum Tanzen. Bei uns gibt es leider zu wenig Gelegenheiten. Und wenn, dann spielen wir selber.
Du kommst aus Altenried. Wo genau liegt es in Württemberg?
Also das ist nicht der Arsch der Welt, sondern man sieht ihn von dort aus nur sehr gut. Also er liegt so 30 Kilometer südlich von Stuttgart am Albtrauf, wie wir alle am Trauf der Schwäbischen Alb entlang kommen. Das fängt dann auch in Anderteck, Bissingen Anderteck an, dann kommt Altenried, dann geht es weiter Richtung Bodensee, dann kommt dann der Andi Kleiner her, unser Tubist und der Mario natürlich, von dem wir vorher schon gehört haben. Und es liegt so, vielleicht Tübingen ist ein Begriff, da sind wir nicht weit weg, so 10 Minuten von Tübingen weg, also in einer sehr schönen Landschaft oberhalb des Neckartals.
So wie du das beschreibst, kann man sich vorstellen, dass du ein guter Werbemann für deine Heimat bist. Das hat auch der baden-württembergische Landesmusikrat erkannt, was der Wulf Wager alles kann und dass man den gut brauchen kann, um Breitenarbeit zu machen, um Musik und Tanz unter die Leute zu bringen. Jetzt gibt es aber in Württemberg natürlich nicht diese Volksmusikpflege wie in Bayern. Was macht ihr denn so in Württemberg in Sachen Musik?
Also jetzt zur Zeit Corona ist natürlich nicht so arg viel, aber wir haben begonnen eigentlich im Arbeitskreis Volksmusik im Landesmusikrat mit Feldforschung, weil wir haben uns erstmal überlegt, das war ich schon relativ jung in Jahren, was hat man denn bei uns früher gespielt, was für Musikanten waren das, was für Noten haben die gehabt, zu welchen Anlässen haben die gespielt, und habe relativ viel Feldforschung gemacht, was halt ich im ehrenamtlichen Bereich leisten konnte, weil es gibt bei uns keine hauptamtlichen Volksmusikpfleger, keine Volksmusikforscher, gar nichts, das ist alles im ehrenamtlichen Bereich unterwegs. Dann haben wir Editionen gemacht von diesen Stücken. Stücken. Wir haben die rausgesucht aus verschiedensten Regionen, aus dem Schwarzwald, aus dem Hohenloischen, aus dem Württembergischen und haben da Editionen rausgegeben, dass man erstmal ein Notenmaterial hat, mit dem man dann auch Seminare machen kann. Und das haben wir sehr viel gemacht, Seminare. Da hat der Achim und ich uns auch kennengelernt. Ich war damals Referent, Achim kam als Teilnehmer und so haben wir gesagt, wir müssen unbedingt mal miteinander was machen. Der spielt so schöne Klarinette und ja, das muss auch menschlich passen unter den Leuten. Und insofern ist der Landesmusikrat eben da unterwegs, macht Editionen, macht Seminare, macht aber auch Konzerte. Also wir machen jedes Jahr um Weihnachten rum sehr, sehr schöne Adventskonzerte, wo nicht nur wir spielen, sondern Stubenmusik natürlich. Wir haben Gesangsgruppen, der Dreigesang, meine Töchter singen da. Ich mache aber Mundartstückle, also Mundart ist auch mein Thema natürlich. Und insofern ist das, was der Landesmusikrat mit dem kleinen Etat, den er zur Verfügung hat, eben da macht.
Bleiben wir doch gleich einmal bei Weihnachten. Das haben wir zwar schon gefeiert vor 2 Monaten. Du hast mit den Spundloch-Musikanten eine schöne Weihnachts-CD rausgegeben, wo man dich auch hören kann als Sprecher. Also auf die Geschichte müssen wir jetzt natürlich verzichten. Aber die Instrumentalstücke, die ihr da spielt, die kann man gern auch jetzt noch spielen. Was nehmen wir denn davon?
Also das ist von Trotzblech Klarinetten, da spielt der Achim mit. Das sind 2 Ländler aus dem Schwarzwald. Dann machen wir Mai Weiß, das ist ein Stückle von mir, von der Spundloch-Musik.
Die Spundlochmusik war das mit einer Weiß. Gäste aus der württembergischen Nachbarschaft habe ich heute. Der Wulf Wager ist kein Unbekannter in der württembergischen Kulturwelt, auch nicht mehr in Bayern. Da ist er mittlerweile auch in der Zwiefach als Autor mit vertreten. Wulf, soviel ich weiß, wurdest du selber infiziert? Also dein Interesse an diesen Sachen wie Volkstanz und Tracht und so weiter wurde geweckt durch deine Eltern?
Ja, ich bin der Jüngste von 4 Buben. Mein Vater ist 1911 geboren, ich 62, also war mein Vater schon relativ älter. Aber er hat nach dem Krieg in Baden-Württemberg und auch in Deutschland die Volkstanzszene aufgebaut, war lang Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Singtanz- und Spielkreise in Baden-Württemberg, auch lang Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Volkstanz, war Bildungsreferent beim Bauernverband in Württemberg. Da kannst du gar nicht anders. Da wirst du als Kind, kriegst du das mit. Also es gab Abende, da war mein Vater bei der einen Landjugend, hat Volkstanz unterrichtet, meine Mutter bei der anderen und ich war bei der Oma. So. Und die Wochenenden waren halt mit Volkstanzfesten und Lehrgängen gebunden. Und wenn dann ein Volkstanzleiterlehrgang war an der Sport- und Jugendleiterschule in Ruid. Dann ging der ins Telefon, wir haben zu wenig Männer, Wulfle, kommt schon mit der Straßenbahn. Und dann musste ich immer mit denen tanzen, die übrig blieben. Und das hat dann dazu geführt, dass ab dem Moment, wo ich das selber zu entscheiden hatte, nur noch mit den Frauen und den Mädchen getanzt habe, die es wirklich super gut können. Und irgendwann habe ich mich dann aber doch aufs Musikmachen zurückgezogen. Nein, Quatsch, ich habe viele Jahre auch Volkstanzleitung gemacht, natürlich die Baden-Württembergische Volkstanzwoche geleitet. Und ich bin halt durch mein Elternhaus in dieses Thema hineingeschlittert und mich relativ früh damit beschäftigt. Ich habe mit 13 meine ersten Volkstanzkurse gegeben und mit 14 haben wir das Stuttgarter Volksmusiktrio gegründet und haben uns dann eben auch, weil es wenig Originäres aus Baden-Württemberg gab, einfach damit beschäftigt, was gab es denn da überhaupt? Und haben dann begonnen zu forschen, ob das jetzt, was die Tracht betrifft oder ob das die Musik betrifft. Da gab es nichts anderes. Jedes Wochenende waren wir irgendwo unterwegs und hat alte Musikanten gesucht und hat Trachten gesammelt auf irgendwelchen Flohmärkten und so weiter und so fort. Und das war halt so diese Sturm- und Drangzeit, wo man dann hineingekommen ist in das Thema. Und ich brenne immer noch dafür. Also das ist immer noch mein Ding einfach.
Wollen wir denn von dieser ersten Gruppe, die du gerade genannt hast, vom Stuttgarter Volksmusiktrio mal ein Stückerl hören?
Ich wundere mich ein bisschen, weil da gibt es nur Kassetten und Schallplatten, da hast du keine CDs gegeben zu der Zeit, aber dass du das da hast, finde ich natürlich toll. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal was Gesungenes, Schnitz und Lumpeliedle, also Schnitz sind bei uns in Württemberg die Gstanzeln, also Vierzeiler und da gibt es auch eine reiche Tradition, leider abgegangen, wird nicht mehr sehr gepflegt, aber wir haben dann doch noch ein paar gesammelt und die hören wir jetzt bei dem Schnitz und Lumpeliedle.
So gern singe mit mein dicker Hals und es will mir nicht klingen, es verwickelt sich als. Und die und mein Franz, mir gange zum Tanz, wenn er mit mein tanzt, dann sie und mein Franz.
Mein Vater hat gesagt, ich soll nimmer fortgau und er will mir die Mädle ins Haus kommen lau.
Komm weg von meinem Lädle, komm weg von meinem Bett, sonst könntst mir was machen, was händ und wie es hätt. Mein Schatz ist ein Schreiner,
Die Spundlochmusik war das noch mit der Bauernpolka aus Bischofingen. Wulf Wager, ein ganz großes Thema bei dir war schon immer die Fasnacht. Dein Leben begann sozusagen musikalisch närrisch.
Ja, das ist richtig. Also mein Vater war auch Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft für Heimat- und Volkshumspflege in Baden-Württemberg. Das war sozusagen der Dachverband aller heimattreibenden Verbände, ähnlich wie der Bayerische Landesverein für Heimatpflege. Und der hat jedes Jahr zur Fasnachtszeit eine Studienfahrt ausgeschrieben, wo man die alten traditionellen Fasnachtsorte angefahren ist und das alles gesehen hat. Und da war ich als Kind immer schon dabei und bin da angezündet worden von der Fasnacht. Und das ist ein Thema, das lässt mich nicht mehr los. Also das ist wirklich, den Virus muss haben oder es geht nicht. Also wenn es mal drei König ist, dann ganz schnell der Christbaum weg und dann macht man aus dem Christbaum einen kleinen Narrenbaum, hängt ein paar Saublader, also Schweinsblasen hin und stellt ihn vors Haus und dann wird das Haus dekoriert, die Masken kommen raus, die Häser, also die Fasnachtskleider hängen raus und freut sich dann auf die Tage, wo man das anziehen kann und wo es wirklich auch besonders ist. Also bei uns geht man gemaschkert, das ist ähnlich wie im Mittenwald beispielsweise auch, nur geht man dort in die Gunkelstuben, bei uns geht man in die Häuser. Also man verkleidet sich zur Unkenntlichkeit, entweder im traditionellen Häs oder man lässt sich was Neues einfallen und geht dann in die Häuser und hat dann dort einfach ein Mordshetze, Mordsgaude, man geht in die Wirtschaften und das Ganze gipfelt dann natürlich an den eigenen Fasnachtstagen, am Fasnachtsmontagmorgen, wo eigentlich in jedem traditionellen Ort in Baden-Württemberg es einen Narrensprung gibt. In den kleineren Dörfern machen das die Narren nur für sich selber. In großen Städten wie in Rottweil, da stehen sich die Leute schon ab 6 Uhr morgens die Füße in den Bauch, um diesen berühmten Rottweiler Narrensprung zu erleben, wo dann 4000 Narren durchs Schwarze Tor gehen. Und das ist einfach, das ist Glückseligkeit pur. Also wir haben katholische Musikanten, wie der Mario beispielsweise, der kommt aus der Fasnachtsgegend. Die anderen kommen alle aus evangelischen Gegenden, die kennen das nicht so. Aber wir zwei zum Beispiel, wir sind in der Zeit nicht ansprechbar für irgendwas anderes.
Ist dann dieser barocke Katholizismus der Ursprung von dem ganzen Fasnachtreiben, was meinst du?
Ja, in jedem Fall. Also die Fasnacht steht im ursächlichen Zusammenhang mit der 40-tägigen Fastenzeit vor Ostern. Daher kommt ja der Begriff Fasnacht, die Nacht vor dem Fasten. Und in der Fastenzeit waren ja alle Produkte von warmblütigen Tieren verboten. Also kein Fleisch, keine Eier, keine Milch, kein Käse. Was übrig blieb, waren dann immer so arg viel. Und deshalb hat man in der Fastnachtszeit einfach nochmal alles das gemacht, was man in der Fastenzeit nicht mehr machen durfte. Man hat üppig gelebt und musiziert und gegessen und getrunken, geküsst. Das war ja, also man sollte sich ja auch sexuell enthalten und so weiter. Und das hängt zusammen. Also das hängt mit dem Katholizismus zusammen und der Martin Luther hat das alles abgeschafft, deshalb gibt es das bei den Evangelischen nicht.
Sehr interessant. Also in Bayern ist es ja so, dass vor allem die Franken ihre Fasnacht haben und das auch zelebrieren, jetzt mit dem Frankenfasching im Fernsehen in Veitshöchheim. Gibt es sowas auch in Württemberg?
Solche Karnevals- oder Fasnachtssitzungen gibt es in jedem Dorf. Also das ist das Schöne eigentlich an der Fasnacht, dass jedes Dorf dann, da macht der Sportverein was, dann macht der Musikverein was, der Gesangverein und man macht den einen Abend, wo die alle auftreten und sich da schon Wochen und Monate darauf vorbereiten. Aber so eine große Fernsehsitzung jetzt wie Fasnacht in Franken, das gibt es nicht. Es gibt schon Fernsehsitzungen, aber die haben nicht diese Qualität und auch nicht diese Reichweite wie jetzt Fasnacht in Franken, die ja wirklich die größten sind eigentlich bundesweit.
Aber wo warst du denn dann der Moderator beim SWR?
Nicht bei Fasnacht, sondern wenn es um Trachten geht und Volksmusik und so. Wir haben lange Sendung gehabt, die hieß, wie es der Brauch ist, wo wir dann Tracht, Volksmusik, Bräuche etc. dargestellt haben. Und natürlich, wenn das große Cannstatter Volksfest ist, da organisiere ich den Umzug und moderiere natürlich auch im Fernsehen.
Was ist das für ein Umzug in Cannstatt?
Ja, das könnt ihr München oder Bayern natürlich nicht wirklich wissen. Es gibt das München Oktoberfest, das ist das größte Volksfest der Welt und das zweitgrößte ist das Cannstatter Volksfest. Cannstatt ist der älteste Stadtteil von Stuttgart und das findet alljährlich eine Woche nach der Wiesn statt. Und dort gibt es einen traditionellen Umzug, den ich seit 25 Jahren organisiere und eben auch im Fernsehen live moderiere.
Ist das der Cannstatter Wasen?
Ja, das ist die große Krux dabei. Der Cannstatter Wasen ist der Platz. Aber das Fest heißt Cannstatter Volksfest. Aber in Kurzform sagt man geht auf der Wasen, so wie man hier sagt, man geht auf die Wiesen.
Ah, vielen Dank, das ist sehr interessant, was ich heute alles lerne. Was passt denn jetzt da für eine Musik drauf, Wulf, auf diese Fasnachtserzählungen? Im BR Schallarchiv befinden sich unglaubliche Schätze. Sogar aus Baden-Württemberg haben wir etliches auf Lager. Wir haben jetzt gerade mal reingeschaut und du hast dich entschieden für den Überlinger Narrenmarsch und den Oberndorfer Narrenmarsch. Wo werden die gespielt bei euch?
Also jeder Ort hat seinen eigenen Narrenmarsch. Und einige, die haben alte Narrenliedler genommen und haben die dann in den Narrenmarsch hineingepackt, wie der Oberndorfer Narrenmarsch. Da heißt es zum Beispiel Ojerum, Ojerum, die Fasnacht hat ein Loch, hat kein Kreuzer Geld im Sack, zum Päckle Rauchtabak, Ojerum, Ojerum, die Fasnacht hat ein Loch. Und wieder andere haben neue komponiert, das war vor allem in den 1920er Jahren, als Deutschland die Wehrhoheit durch den Verlust des Ersten Weltkrieges verlor, wurden sehr viele gut ausgebildete Musikanten freigesetzt, weil die Militärorchester aufgelöst wurden. Die gingen nach Hause in ihre eigenen Dörfer und haben dort Kapellen gegründet. Wir haben in den 1920er Jahren die größte Gründungswelle von Blasmusikkapellen in Baden-Württemberg. Dazu kam, dass zur gleichen Zeit auch die Narren begonnen haben, sich außerhalb ihres Dorfes auch zu bewegen und Narrentreffen zu machen. Da mussten sie sich irgendwie präsentieren. Und so viel eben diese Narrenmarschkompositionen und das Präsentieren zusammen. Deshalb sind viele Narren, wenn sie eben auswärts sind bei Narrensprüngen, in militärischer Formation unterwegs. Und das ist eigentlich eine schöne Geschichte, ist auch ein hohes Identifikationspotenzial, was jeder hat. Also wenn dann an Drei König das erste Mal der Narrenmarsch wieder erklingt, wie der Überlinger Narrenmarsch, das ist so spannend, weil die Sternsinger werden praktisch verabschiedet in Münster und dann geht es Glockenschlag 12 Uhr, geht die Fasnacht los mit höllischem Getöse, denn die haben da Karpatschen, das sind so 3-4 Meter lange Peitschen, mit denen sie dann in diesen engen Gassen Krach machen und die Stadtmusik spielt dann diesen Narrenmarsch. Da läuft einem dann wirklich innerlich eine Träne runter, man kriegt die Gänsehaut und sagt, ach, endlich ist Fasnet.
Dann freuen wir uns jetzt auf den Überlinger und auf den Oberndorfer Narrenmarsch. BR Heimat am Freitagnachmittag. Servus, haben Sie eingeschaltet. Ich bin die Evi Strehl und mein Gegenüber gerade ist der Wulf Wager. Nicht Wagner wie in Bayern, sondern Wager. Die Württemberger lassen das N einfach weg. Wulf, du hast auf deinen Internetseiten interessante Tätigkeiten stehen, die du schon mal ausgeübt hast. Von einer davon lebst du auch, weil das meiste sind wirklich ehrenamtliche Tätigkeiten. Du bist Inhaber einer Werbe- und Verlagsagentur, hast auch etliche Bücher schon selber geschrieben und verlegt. Was genau machst du in deinem Betrieb und wie groß ist der?
Also wir sind 8 Mitarbeitende, sagt man heutzutage. Wir sind spezialisiert auf Baden-Württemberg tatsächlich. Also wir kennen uns aus mit allem, was Tradition hat, mit allem, was in Baden-Württemberg passiert. Wir geben ein Magazin heraus, das heißt Mein Ländle, die schönsten Seiten Baden-Württembergs, ein Landmagazin. Wir haben aber auch eine kleine Fasnachtszeitung, Narina Roh, Zeitschrift für Freunde der europäischen Fasnachtskultur. Wir geben die Cannstatter Volksfestzeitung heraus und wir produzieren Bücher für Verlage, für Vereine, aber auch eigene Dinge. Und wir entwickeln Events. Also Beispiel, wir hatten 2018 das 200-jährige Jubiläum vom Cannstatter Volksfest und da habe ich mir überlegt, wir machen ein historisches Volksfest in der Mitte von Stuttgart, also am Stuttgarter Schlossplatz, haben dort Schaustellerbetriebe aus 200 Jahren, also vom Feuerschlucker, Kasperletheater, Flohzirkus bis zur Russenschaukel und wir haben ein Festzelt, in dem wir tatsächlich Speisen aus dem 19. Jahrhundert haben, also Hirnsupp und weiß der Henker, was es da gab und Most natürlich und wir haben dann wirklich 8 Tage lang traditionelle Volksmusik im Festzelt gehabt und das Festzelt war wirklich voll von morgens um 10 bis abends um 10. Die Leute haben danach wirklich gegiert und es war ein völlig anderes Publikum, wie es beispielsweise auf dem Cannstatter Wasen dann war. Und wir haben in diesen 8 Tagen 600.000 Besucher dort gehabt. Das war ein irre Erfolg. Auch gutes Wetter natürlich, muss man auch sagen. Und es sollte eigentlich eine einmalige Sache sein. Und jetzt wird es aber alle 4 Jahre wiederholt. Dies ist also wieder soweit. Am 24. September geht es los. Auch die Spundlermusik wird da im Zelt spielen. 8 Mal spielen wir insgesamt dort. Und solche Dinge entwickeln, konzipieren wir. Wir machen das Programm. Da gibt es dann Trachtengruppen, die tagsüber auftreten. Wir haben da History Spectators, also Schauspieler, die Figuren aus der Geschichte darstellen. Den König Wilhelm und seine russische Frau Katharina. Wir haben einen Bauern, der aus seiner Perspektive erzählt, was das Fest im Laufe von 200 Jahren für ihn für wichtig war. Das war ja ein landwirtschaftliches Fest, so wie es in München Auerbach gibt es ja das Deutsche Landwirtschaftsfest. Und das war wichtig, eben um die Landwirtschaft im Land Württemberg vorwärts zu bringen. Und das ist eine ganz runde Geschichte gewesen. Und wir haben 2 Ausstellungen über die Volksfestgeschichte und über die Landwirtschaftsgeschichte. Und das werden wir dieses Jahr wieder machen. Und daran arbeite ich momentan gerade.
Wenn du das so erzählst, dann reime ich mir zusammen, dass deine Begeisterung von Kindheit an für alles, was lebendig ist, was musikalisch ist, was Bräuche sind, was sich darstellt, dass du das letztendlich dann auch zu deinem Beruf gemacht hast.
Ja, das hat sich einfach so entwickelt. Klar, wir machen natürlich auch ganz andere Dinge in unserer Agentur, gar keine Frage. Aber das ist schon unsere Leidenschaft und vor allem auch unsere Kompetenz. Da gibt es niemand sonst im Land, der das in dieser Art und Weise kann. Mir ist nur immer wichtig, dass wenn wir uns mit Traditionen beschäftigen, dass diese Traditionen auch in der Jetztzeit ihren Platz haben.
Ich habe da 2 Sätze von dir gefunden. Der behutsame Umgang mit der Tradition und die sorgsame Weiterentwicklung in eine sinnträchtige und tragfähige Zukunft, ohne jedem Zeitgeist nachzueifern, aber auch ohne die Zeichen der Zeit zu verkennen, war und ist eine spannende Herausforderung.
Ich finde den Satz so toll formuliert, braucht man gar nicht ergänzen. Nein, Bräuche und Traditionen müssen, wenn sie in die nächste Generation geführt werden, eine gewisse Wandelbarkeit haben. Das heißt nicht, dass sie steif sind, also was sie oft den Brauchtumsleuten vorgeworfen wird, sind die starren Erhalter von irgendwas. Das ist der bestimmte Tod vom Brauch oder von Tradition. Sie muss immer in gewissen, nicht im Gesamten, aber in gewissen Bereichen die Möglichkeit haben, sich flexibel in eine sich verändernde Gesellschaft anzupassen. Nur wenn das möglich ist, dann kann der Brauch auch in die nächste Generation gehen. Wenn man ganz starr in irgendwas verhält, aber die Gesellschaft sich verändert, dann bricht braucht. Es gibt ganz viele Beispiele von Bräuchen, die abgegangen sind, weil sie das nicht geschafft haben. Und es gibt ganz viele Bräuche, die das geschafft haben. Beispiel sind die 3 Könige, die unterwegs waren. Früher waren das arme Heische-Gruppen von Leuten, die etwas minder bemittelter waren im Dorf, und heute macht die katholische Kirche das. Also das ist ein Brauch, der sich einfach weiterentwickelt hat an die sich verändernde Zeit.
Wenn es in Baden-Württemberg so eine Volks- und Brauchtumspflege geben würde wie in Bayern, dann wärst du dort wahrscheinlich der oberste Heimatpfleger, vermute ich.
Wir haben natürlich versucht, auch einen hauptberuflichen Heimatpfleger in Baden-Württemberg zu installieren, aber das ist teilweise an den Widerständen der einzelnen Verbände auch gescheitert. Da will jeder den Hut aufhaben und der König sein. Und mir geht es nicht darum, der Erste zu sein unter anderen, sondern mir geht es darum, was bewirken zu können. Also mir geht es um die inhaltliche Arbeit, um das Fachliche, um Spaß selber dabei zu haben. Also ich werde dieses Jahr 60. Und ich bin mit den Jungs hier unterwegs. Ich sage immer, das ist betreutes Musizieren, weil ich der Älteste bin. Und es macht einfach Spaß und da habe ich selber Freude dran. Und nur wenn ich selber Freude habe, kann ich die Freude auch an andere vermitteln. Und wenn wir auf der Bühne sind und die Leute tanzen begeistert oder singen mit, wenn man Lumpenliedle singt, dann ist das für mich schön und ist das erfüllend und ist das, was ich eigentlich möchte. Wir haben diese Struktur wie in Bayern nicht, wo das ja perfekt organisiert ist, eigentlich durch den Landesverein für Heimatpflege in seinen verschiedensten Sparten und auch durch die Volksmusikpflege in den einzelnen Bezirken. Das ist ja toll. Also das ist ja wirklich für uns das Paradies und dann natürlich noch einen eigenen Radiosender, der Tag und Nacht Volksmusik spielt. Das hat natürlich auch Auswirkungen in die Bevölkerung hinaus. Das heißt, die Leute hören das und sagen, oh, das will ich auch mal spielen. Und schon habe ich eine Explosion von Volksmusikgruppen. Das war ja vor 50 Jahren in Bayern auch anders. Da gab es ja ein paar wenige, die Volksmusik gemacht haben. Und eben durch dieses Gemeinsame mit dem Bayerischen Rundfunk hat das natürlich auch eine Außenwirkung gehabt.
Wulf Wager, was machen wir denn für Musiktitel? Vielleicht auch ein Gesang? Du hast ja eine Weihnachts-CD rausgegeben, in der deine Töchter mitsingen.
Ja genau, der Dreigesang, so nennen die sich. Und da würde ich jetzt gerne, das kann man auch außerhalb von Weihnachten machen, Gott hat seinen Engeln befohlen, ein wunderschönes Stückle. Und dann machen wir noch einen Doppelmarsch aus Kichlinsbergen mit der Spundlochmusik.
Auf den Händen sollen sie dich tragen.
BR Heimat am Freitagnachmittag. Wir sind fast am Ende der zweiten Stunde angelangt. Wulf Wager, du hast uns jetzt ein paar kleine Einblicke in deine vielfältigen Tätigkeiten gegeben. Für deine kulturellen Leistungen wurdest du sogar mit der Landesmedaille für Verdienste um die Heimat Baden-Württemberg geehrt. 2015 hast du die bekommen. Verdienste auch im Bereich der Mundart. Ich habe einen Zeitungsartikel gelesen. Kann es sein, dass du sogar den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann auf die Mundart angesetzt hast?
Ja, das ist richtig. Der ist ja auch sehr dialektaffin. Wir haben ja vor allem in den städtischen Bereichen einen Verlust von Mundart. Das ist aber in Bayern auch nicht anders. Auf dem Land wird noch viel Mundart gesprochen und wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Dialekte in Baden-Württemberg. Also da gibt es nicht nur Alemannisch, wir haben Fränkisch, wir haben Bodensee-Alemannisch, Hochrhein-Alemannisch. Das sind lauter kleinere Bereiche und das sind eigentlich alles wunderschöne Visitenkarten einer Region, muss man sagen. Also der Dialekt gehört wie die Landschaft und wie die Kulinarik einfach zu einer gewissen Region. Und na klar, Dialekt hat sich immer verändert, Sprache hat sich immer verändert. Seit Menschen sprechen können, war das so. Aber es gibt so Besonderheiten, so Eigenheiten und die gilt es in irgendeiner Weise auch zu bewahren, weiterzuentwickeln, auch nicht rückwärtsgewandt, sondern durchaus in moderner Art und Weise. Das kann im Bereich Comedy sein, das kann im Bereich Musik sein, dass man mit der Sprache umgeht, mit dem Dialekt und dass man den entsprechend weiterpflegt. Das ist mir wichtig, weil auch selbst meine Kinder, ab dem Moment, wo die in den Kindergarten gingen und in die Schule, war das mit dem Dialekt nahezu vorbei. Und ich selber gehe aber auch in Schulen. Ich gehe in Grundschulen, Dritt- und Viertklässler und singe mit denen, tanze mit denen schwäbische Sachen und die haben einen riesen Spaß. Also ein Beispiel, ich war in Stuttgart in einer Klasse, in Stuttgart, also in der Hauptstadt sozusagen, da waren 80% Kinder mit Migrationshintergrund und trotzdem haben wir zwei wunderbare Schulstunden miteinander gehabt und die Kinder sind mit dem Dialekt in Berührung gekommen und die lernen von mir dann neue Wörter und spielerisch und tänzerisch und neue Lieder und die haben eine Riesenfreude an der ganzen Geschichte und dann habe ich einen Schwäbischen Mundartpreis ins Leben gerufen und natürlich unseren Ministerpräsidenten, um auf das zurückzukommen, was du gefragt hast, wir haben einen runden Tisch Dialekt eingerichtet beim Staatsministerium, wo wir bestimmte Bereiche oder wo uns überlegt haben, wie können wir den Dialekt in der Gesellschaft verankern? Ihm war wichtig, dass Dialektsprecher nicht diskriminiert werden. Und das ist ein Problem auch in der Wirtschaft. Dabei ist das ein Stückchen Charakteristik eines Menschen. Also der Dialekt gehört zu ihm, so wie seine Haarfarbe zu ihm gehört und wie sein Habitus zu ihm gehört, gehört auch der Dialekt in gewisser Weise. Man muss sich immer so austauschen, dass man sich miteinander versteht. Und wenn ich jetzt in meinem gemäßigten Schwäbisch so schwätze, verstehst du mich ja auch. Und die Zuhörer werden uns draußen auch verstehen. Und insofern gibt es keinen Grund, diesen Dialekt zu verstecken. Man wird durch die Hochsprache oder durch die Schriftsprache, die Hochsprache sind ja eigentlich wir, durch die Schriftsprache wird man kein besserer Mensch.
Erinnere ich mich da richtig? Es gab einmal so einen Werbeslogan, wir können alles außer Hochdeutsch.
Ja, das war 20 Jahre lang die Image-Kampagne des Landes Baden-Württemberg, die jetzt ersetzt wurde durch eine ganz grausame, die heißt jetzt The Land. Also Baden-Württemberg ist jetzt The Land. Völliger Schwachsinn, aber das ist ein anderes Thema. Klar, Baden-Württemberg ist das Land der Erfinder. Man hat das Auto erfunden, der BH wurde bei uns erfunden, das Klopapier von der Rolle. Da gibt es so ein paar Sachen, auf die wir schon stolz sind und das kann ich auch gerne sagen. Insofern können wir alles außer Hochdeutsch, ist schon ein bisschen vermessen, aber es ist natürlich auch augenzwinkernd.
Was hat der Wulf Wager für eine Frau? Was hat der Mann, der so umtriebig ist und 100.000 Ideen auf einmal hat, was hat der für eine Frau geheiratet? Eine ruhige?
Ja, zunächst einmal hat er schon zweimal geheiratet. Das erste Mal war es 25 Jahre und mit der zweiten bin ich jetzt seit 10 Jahren verheiratet. Wobei, ich sage immer, in meiner Kindheit und in ihrer Jugend waren wir schon einmal ein Paar. Ich war 15, sie 18, da durfte mal ein halbes Jahr aneinander nachschneckle. Wir haben uns dann nach 30 Jahren wiedergefunden. Sie ist eine ruhige, ja, aber sie lässt mich auch die Dinge machen, weil sie hat sie mich kennengelernt, so weiß sie das. Sie macht manches mit, wir gehen gerne miteinander tanzen, wir singen gemeinsam im Chor in der Kantorei. Notfassnacht, das macht sie nicht mit, weil das ist nicht ihrs. Die ist in einem sehr pietistischen Dorf aufgewachsen. Sie hat es probiert, aber da hat sie den Zugang nicht. Ja, jetzt in der Corona-Zeit habe ich gemerkt, dass ich eine sehr nette Frau habe, weil ich so oft zu Hause war.
Dann wünsch dir doch einmal noch ein Stückerl für deine Frau und dann noch zwei für jede deiner Töchter.
Ein Stückchen für meine Frau, weil das eine gemeinsame Lieblingsgruppe ist von uns und wir kennen uns auch sehr gut, die Tegernseer Tanzelmusi. Lasset uns das Leben genießen, das ist auch unser Lebensmotto sozusagen. Dann kommt als zweites von der Ebrachtaler Tanzelmusi, da spielt unser Musikfreund Peter Reichert mit, für Froni, das ist die kleinere, jüngere Tochter. Und dann am Schluss noch die Polka Nummer 35 von den Steffeles-Geigern für die Franziska, die spielt nämlich da auch selber mit.
Das war's mit der Musikauswahl von meinem Gast, vom Wulf Wager, für seine Frau und seine beiden Töchter. Wulf, danke, dass du nach München gefahren bist mit drei deiner Mitmusikanten, mit Mario Pfenning, mit Florian Pietsch und mit Achim Bühler, die wir in der ersten Stunde gehört haben. Wir lassen uns natürlich jetzt rausspielen von euch als Spundloch-Musikanten. Mit welchem Titel?
Also zunächst mal sage ich auch herzliches Dankeschön oder wir sagen herzliches Dankeschön, grüßen unsere beiden anderen, den Jürgen und den Andi, die jetzt heute nicht dabei sein konnten. Es war sehr schön, kurzweilig, es ist schon 2 Stunden vorbei, denkt man gar nicht so, gell? Jetzt gehen wir wieder nach Hause ins gelobte Land und wir spielen zum Schluss noch die Rosinenpolka.
Noch einmal ganz herzlichen Dank für euren Besuch. Alles Gute, schöne Grüße ins Württemberger Ländle. Und ich hoffe, dass wir uns entweder dort oder hier in Bayern einmal auf einer musikalischen Veranstaltung wiedersehen. Hoffentlich beim Drumherum in Regen heuer am Pfingstwochenende. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
So sehen wir das auch. Wir freuen uns drauf und brennen drauf, andere Musikanten und auch dich wieder zu treffen. Evi, Dankeschön, war schön bei dir.
In der nächsten Stunde erwartet Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder unsere Blasmusik. Und die Evi Strehl sagt Dankeschön fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Ade. Für Gott miteinander.
Ade.
Ade. Ade. Thank you.